Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Das war gestern Abend in der rumänischen Hauptstadt Bukarest auf dem Platz der Universität. Das ist etwa da, wo 1989 schon Massenkundgebungen waren, als man Nicolae Ceaușescu mit seiner Frau und mit der Securitate sozusagen aus dem Amt trieb. Eine Revolution der besonderen Art in Rumänien, die sich unterschied von der im Osten Deutschlands, weil sie blutiger war. Und nun wieder Demonstration, weil ein Brand in einer Bukarester Diskothek letzte Woche Freitag Rumänien ja quasi verändert hat. Der Ministerpräsident Ponta trat zurück, weil vermutet wird, dass Korruption bei der Vergabe der Brandschutzauflagen im Spiel gewesen sein soll. Er wird zitiert mit den Worten: Das Leid und die legitime Wut der Menschen darf nicht zu einem politischen Spiel verkommen, dessen Folgen nicht voraussehbar wären. Doch die Demonstrationen, sie halten an, die dem Rücktritt am Mittwoch vorausgegangen sind, und mit ihnen die Frage über die Mitverantwortung der rumänischen Medien. Das war auch Thema bei einem Kongress in Bukarest, nämlich des South East Europe Media Forums, bei dem ich zu Gast sein durfte. Und darüber werde ich Sie auch ganz kurz in dieser Sendung in der Ausgabe vom 7. November 2015 informieren. Außerdem natürlich, es gab in dieser Woche einen neuen Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes. Dann haben die Zeitschriftenverleger eine neue Werbekampagne. Print wirkt, wird jetzt abgelöst. Und wir fragen, was nach der Brigitte, dieser Frauenzeitschrift, die in Rente geht, so Neues nachkommt. Und das natürlich wie immer vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Jetzt hören wir es gleich nochmal hoffentlich richtig.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Ich hatte es schon angedeutet, es gab am Montag eine Schlagzeile, nämlich dass der Deutsche Journalistenverband einen neuen Vorsitzenden hat. Wie gesagt, das war am Montag. Der Mann dahinter war mir vor der Sendung aus Köln zugeschaltet. Es gab natürlich einen Glückwunsch und die naheliegende Frage, warum Frank Überall, so sein Name, nicht mehr in erster Linie Politologe und Journalist sein wolle, sondern Funktionär.
Naja, erstmal danke für den Glückwunsch, und ich bin ja insofern schon eine ganze Zeit lang Funktionär, als dass ich schon 4 Jahre als Schatzmeister mich um die Finanzen im DJV gekümmert habe und immer schon irgendwo auch ehrenamtlich aktiv war. Und irgendwann merkt man dann, naja, mehr bewegen kannst du eigentlich erst, wenn du an der Spitze bist. Und da habe ich mich dann irgendwann entschieden, meinen Hut in den Ring zu werfen, und habe glücklicherweise auch das Vertrauen einer Mehrheit an der Basis bekommen.
Da sagen Sie eigentlich schon das, was mir auf den Lippen liegt, nämlich Sie wollen etwas bewegen. Heißt das, dass es einen Stillstand gab aus Ihrer Perspektive beim DJV?
Ach, wir wollen doch nicht in den Rückspiegel schauen, sondern nach vorne. In der Tat, ich meine, ich bin ein anderer Mensch als Michael Konken, der das 12 Jahre lang gemacht hat, den Verband auch durch schwierige Situationen und durch schwierige Zeiten gesteuert hat. Und jetzt ist ein Generationswechsel da, und das heißt nicht, dass ich alles unbedingt besser mache. Ich möchte es anders machen. In der Tat, ich bin ein anderer Mensch. Ich bin sicherlich manchmal etwas lauter, als es Michael Konken war. Aber wie gesagt, mein Ding ist es jetzt nicht so sehr zurückzuschauen, sondern nach vorne zu schauen. Nochmal, ich danke ihm, dass er eine gute Arbeit geleistet hat, und möchte jetzt meinen Stil durchsetzen.
Mein Stil ist es, dennoch nochmal in den Rückspiegel zu gucken. Als ich in den Journalistenberuf im Vereinigten Deutschland wechselte, da musste ich mich entscheiden, gehe ich zum DJV oder zur IG Medien, später Verdi. Und da halfen mir die Westkollegen, die sagten, der DJV sei der Verein für die Edelfedern und der Rest ginge in die IG Medien. Welchem Verband stehen Sie jetzt vor?
Ich stehe dem Deutschen Journalistenverband vor, der im Übrigen auch der größere ist, nämlich mit 35.000 Mitgliedern. Verdi, die DJU in Verdi, soweit ich weiß, hat um die 22.000 Mitglieder. Und es geht eben darum, dass wir uns bestmöglich für die Interessen unseres Berufsstandes einsetzen. Und ich arbeite zum Beispiel beim Westdeutschen Rundfunk, wo ich seit vielen Jahren für die freien Mitarbeiter die Tarife mit aushandle, sehr gut mit exzellenten Verdi-Journalisten dort zusammen. Also insofern, an welcher Stelle man sich dann da engagiert, wichtig ist es aus meiner Sicht eher, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen, das auch auf der gleichen Seite. Und meistens funktioniert das sogar.
Werden Sie bitte konkret, wohin wollen Sie mit dem DJV?
Ja, zum einen geht es mir darum, dass eben Wertschätzung im Journalismus oder für Journalistinnen und Journalisten in den Mittelpunkt gestellt wird, dass wir also anständig bezahlt werden und anständige Arbeitsbedingungen haben. Hört sich einfach an, ist es aber nicht. Wir müssen einfach noch mehr gesellschaftlich deutlich machen, dass nur Journalisten können, was Journalisten können. Wir müssen deutlich machen, welche Rolle wir in dieser ja auch immer komplizierter werdenden Gesellschaft spielen, nämlich Einordnung zu geben, dass wir glaubwürdig sein müssen. Und das kann man sich letzten Endes nur leisten, wenn man von seinem Beruf leben kann. Wir organisieren hauptberufliche Journalistinnen und Journalisten ausschließlich. Und das muss eben auch weiterhin hauptberuflich möglich sein. Und dafür muss man eben auch dann anständig bezahlt werden.
Hat es einen Grund, dass Sie die Stasi-Problematik nicht erwähnt haben, eben, die ja sozusagen die Schlagzeilen der letzten Wochen, was den DJV anbetraf, bestimmte?
Ja, das hat den Grund, dass ich jetzt bei Ihnen Sendezeitverlängerung beantrage, denn es gibt viele, viele Themen, die ich jetzt aufzählen könnte, aber muss ich dann eben auch irgendwo auf die ganz großen Sachen konzentrieren. Eins ist zum Beispiel auch die Bedrohung von Journalistinnen und Journalisten, was mich wirklich umtreibt. Ich kannte das nur aus autoritären Regimen, dass man wirklich Angst haben muss bei der Arbeit. Also jetzt beispielsweise bei den sogenannten Pegida-Demonstrationen, wo die Polizei kaum noch in der Lage ist, Journalistinnen und Journalisten zu schützen. Aber ich möchte dem gar nicht ausweichen. Natürlich, dieses Stasi-Thema ist etwas, was uns umtreibt. Wir haben, und da habe ich schon in meiner alten Funktion als Schatzmeister daran mitgewirkt, dass wir einen Grundsatzbeschluss gefasst haben, dass wir alle auffordern, die Funktionen im DJV haben oder haben möchten, dass sie Eigenauskünfte einholen. Es ist ja nicht so, dass wir jahrelang gar nichts getan hätten, aber dass wir von solchen Fällen jetzt immer noch überrascht werden, ist für uns der Anlass, sich dem nochmal zuzuwidmen und auch deutlich klar zu sagen, wer zur damaligen Zeit Kolleginnen und Kollegen ausspioniert hat, darf kein Amt im DJV haben. Dazu stehe ich. Aber es gibt eben da auch nicht immer schwarz und weiß. Das war ein Unrechtsregime und insofern müssen wir uns jeden Einzelfall auch ganz genau anschauen.
Und dann gibt es immer noch so eine kleine Sonderproblematik in der Region Berlin-Brandenburg, unserem Sendegebiet, dass sich dort drei Journalistenverbände die Arbeit teilen, sage ich mal ganz neutral. Wird es da aus Ihrer Perspektive Empfehlungen geben?
Ja, es gibt eine ganz klare Empfehlung, nämlich eine Fusion. Wir haben Landesverbände, normalerweise für jedes Bundesland schön geordnet einen. Das hat historische Gründe, wo man sich zerstritten hat, wo es Schwierigkeiten gegeben hat. Jetzt bin ich 44 Jahre alt, ich habe diese historischen Gründe nicht mit verursacht und kann sie auch nur bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Aber Fakt ist, dass wir auch im Gesamtvorstand, also da ist der Bundesvorstand gemeinsam mit den Landesvorsitzenden vertreten, schon mehrfach gesagt haben, es muss hier eine Fusion geben und meine Aufgabe wird es nun auch sein, mit den verschiedenen Playern, die es dort gibt, an einen Tisch zu kommen und ja auch darauf zu dringen, sich an einen Tisch wiederzusetzen und gemeinsam ganz klar mit dem Ziel, dieses Ziel auch nicht aus den Augen verlieren, über eine Fusion zu verhandeln. Das wird eine schwierige Aufgabe, aber ich werde versuchen, die anzugehen.
Zumal man ja tatsächlich Landesverbände nicht wirklich zwingen kann. Mit welchen Mitteln?
Das ist richtig. Aber es gibt schon zum einen die innerverbandliche Solidarität, an die hier appelliert werden muss. Und letzten Endes gibt es auch einige finanzielle Dinge zu regeln hinter den Kulissen und es muss eben klar sein, man muss sich zumindest mal an den Tisch setzen und noch einmal, das ist meine Aufgabe, die Menschen an einen Tisch zu bringen und dann eben auch vorbehaltlos das auf den Tisch zu legen, was da im Moment hinderlich an der Fusion ist. Ob das Personen sind, ob das inhaltliche Fragen sind, ich möchte das gerne wirklich durchdringen, ich möchte das verstehen und dann müssen wir gemeinsam nach einer Lösung suchen. Wir sind föderal aufgebaut, wir können Landesverbänden letzten Endes nicht reinreden, aber der Druck der anderen Landesverbände wird auch größer werden, dass wir hier endlich zu einer Lösung kommen.
Dazu kann ich Ihnen nur viel Glück wünschen. Das werden Sie brauchen auf der einen Seite, aber auch andererseits brauchen Sie auch dann natürlich handfeste Argumente, um sich durchzusetzen. Dafür wünsche ich Ihnen viel Kraft und wir werden das aus unserer Perspektive gern wohlwollend und auch kritisch verfolgen. Vielen Dank, Frank Überall. Er ist der neue Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbands. Vielen Dank nach Köln.
Ich danke auch.
Watch it turn to black, but I'm brighter when you make me fade.
O țară întreagă e în doliu. Nu pentru că așa au declarat autoritățile, pentru că în tragedia din Clubul Colectiv s-au stins zeci de vieți, tineri.
Auch wenn wir möglicherweise nicht alle Rumänisch verstehen, das Wort Tragödie konnte man raushören. Das waren die Samstag-Nachrichten des rumänischen Fernsehens in der Nacht zum 31. Oktober. Ist ja im Club Kollektiv dieses tragische Brandunglück passiert mit Panik und Todesopfern, bis jetzt 39 Todesopfern in der rumänischen Hauptstadt. Seit Dienstag gibt es nun dort nicht nur gegen Korruption, sondern auch gegen Manipulation. Demonstration für unabhängige Medien, nur 5 Autominuten vom Demonstrationsort vor der Uni entfernt am Platz der Universität, fand bis gestern Abend das Southeast Europe Media Forum statt, in dem auch vorbildliche Journalisten ausgezeichnet wurden, also nicht nur Diskussionen stattfanden. Ich konnte mit Christina Gusic sprechen, sie ist Direktorin von Freedom House Rumänien, eine Nichtregierungsorganisation, die ähnlich wie Reporter ohne Grenzen die Pressefreiheit in verschiedenen Ländern bewertet.
Ich denke, dass es für eine Demokratie fundamental wichtig ist, dass die Presse korrekt funktioniert. Das ist wichtig. Deswegen zeichnen wir gute Journalisten aus. Es ist extrem wichtig, dass die Öffentlichkeit gut informiert ist.
Was ist hier in Bukarest in den letzten 9 Tagen passiert?
Das war echt eine Tragödie. Das war ein sehr prägendes Ereignis und berührt fast jeden einzelnen Menschen in Bukarest, weil es viele junge Leute betraf. Jeder hat einen Freund oder einen Bekannten, der betroffen ist. Der Schock führte zu der These, Korruption tötet. Das ist sozusagen der Slogan der Demonstrationen. Korruption tötet. Rumänien hat sehr gute Erfolge in der Korruptionsbekämpfung erzielt. Aber jetzt wird den Menschen klar, dass Korruption auch tötet.
It's a momentum when people understand how corruption kills.
Aber ich habe während des Medienforums gehört, dass die Medien auch von Korruption betroffen sind.
Definitiv. In den Medien ist auch Korruption verbreitet. Und es wird sogar gegen die Medienoligarchen der Hauptmedien ermittelt. Oder sie sind bereits wegen Korruption verurteilt. Die meisten von ihnen. Trotz der wirtschaftlichen Interessen der Eigentümer gibt es noch gute Journalisten, gute Profis. Das ist ein gutes Zeichen für die Demokratie in Rumänien.
And I think this is a good sign for democracy in Romania.
And what is your advice? Und welchen Rat haben Sie für Journalisten in dieser Situation?
Wissen Sie, ich denke, man sollte ein Credo für den Beruf haben, nachdem man wirklich danach handelt. Man ist da nicht automatisch glücklich, aber man hat wenigstens teilweise ein gutes Gewissen.
Aber auch bei diesem Medienforum wurde klar, dass es mit einem Credo nicht ausreicht. Es gibt zu unterschiedliche Qualitätsstufen in der Professionalität bei den Journalisten. Auch deswegen gibt es dieses alljährliche Medienforum, das wandert, in verschiedenen Orten schon stattfand, letztes Jahr in Skopje, davor in Sarajevo. Ich konnte mit Oliver Vujovic sprechen. Er ist der Generalsekretär der Southeast Europe Media Organization, die diesen Kongress gemeinsam mit der Konrad-Adenauer-Stiftung veranstaltet.
Das Problem ist, in Rumänien, in vielen Ländern, die wir decken, Südosteuropas, Zentraleuropas, dass die Journalisten erstens, obwohl sie den Job schon lange machen, sehr oft nicht darüber nachdenken genug, wie professionell sie arbeiten. Es ist vielleicht die Reflexion einfach der täglichen Arbeit. Und dann akzeptieren auch Journalisten sehr oft unbewusst eine gewisse Form von Autozensur, Selbstzensur, als Teil der Arbeit, und denen ist es oft nicht klar, dass sie eigentlich unter einer gewissen Selbstzensur stehen. Und dann sind solche Forums, solche Diskussionen auch sehr nützlich, dass die Journalisten einfach darüber nachdenken, wie arbeite ich, was mache ich, wie ist meine tägliche Arbeit. Und da erkennen wir immer wieder in Diskussionen, in Gesprächen, dass die Leute manchmal überhaupt nicht bewusst denen ist, dass sie in einer Selbstzensur beteiligt sind oder dass sie auch gewisser Form unter Zensur stehen, sondern sie akzeptieren einfach gewisse Sachen als normal, zum Beispiel, dass der Chefredakteur denen etwas sagt und dass sie das so machen müssen, obwohl das nichts, sagen wir mal, mit der Arbeit in dem Bereich, was der Chefredakteur zu tun hat, zu Verbindung ist, sondern es handelt sich darum, ganz klar, dass der Journalist dann einen Befehl bekommt, dass er über ein Thema vielleicht nicht berichtet, dass über gewisse Personen nicht berichtet wird. Und das ist die versteckte Zensur in der Form, nicht, dass man über gewisse Sachen vielleicht auch nicht immer berichtet. Und das andere Problem ist, dass einfach auch teilweise, wenn die Berichte entstehen, dass danach auch noch die Zensur vom Außen kommt, zum Beispiel von Werbepartnern. Und dann ist es wieder den Journalisten oft nicht bewusst, dass im Grunde der Werbepartner zum Schluss entscheidet, ob ein Text in der Zeitung erscheinen wird oder nicht, und nicht der Chefredakteur, sondern im Grunde ist es der Eigentümer der Zeitung oder des Mediums zusammen mit dem Werbepartner. Und das sind große Probleme, wo oft die Journalistin überhaupt nicht bewusst ist, dass das als Problem besteht.
Bewusstseinserweiterung ist die eine Sache, Ausbildung ist die andere Sache. Die Konrad-Adenauer-Stiftung gibt Seminare eben auch zum Thema Recherche, investigativer Journalismus ist sehr stark nachgefragt in der Balkanregion. Aber was ist genau das Ziel der Konrad-Adenauer-Stiftung? Ich sprach mit Christian Spahr, er ist Leiter des Südosteuropa-Medienprogramms.
Unser Ziel ist ja, Unterstützung zu geben bei der Entwicklung der Medienlandschaft, auch im Dienste der Demokratie. Das heißt, inwiefern können Medien unabhängig berichten über politisches Geschehen, inwiefern können sie auch Bürger helfen, sich eine Meinung zu bilden. Und in dieser Richtung braucht es natürlich einen längeren Atem. Es ist ganz klar, dass man nicht in 2 oder 3 Jahren die Medienlandschaften von Transformationsländern auf EU-Standard bringen kann. Aber auf der anderen Seite erleben wir es immer wieder, dass wir mit motivierten Journalisten arbeiten, dass es nicht so sehr unbedingt um die Medienlandschaft als Ganzes ausschließlich geht, sondern dass es um den einzelnen Journalisten geht, der in die Lage versetzt wird, seinen Job besser zu machen, neue Techniken zu lernen, aber auch neue Ansätze in der politischen Berichterstattung. Und da ist zum Beispiel die Unterstützung investigativer Journalisten ganz wichtig, weil sie mehr Transparenz herstellen in Politik und Wirtschaft.
Sehr stark dominiert wird natürlich, weil es in Bukarest stattfindet, die Konferenz durch die aktuellen Ereignisse in Rumänien, also durch den Rücktritt der Regierung, dem ein Brand in einem Nachtclub vorausgegangen ist. Es wird plötzlich über Korruption geschrieben. Das machen rumänische Journalisten, aber dennoch war hier eine Forderung, wenn wir uns nicht ändern, gehen wir unter. Wie können Sie da überhaupt Einfluss nehmen, dass die Situation besser wird?
Es gibt, und das haben auch Untersuchungen von uns festgestellt, eine Vertrauenskrise in den Medien, in Rumänien, in Bulgarien, auch in anderen Ländern. Ich glaube, nur ein Teil der Bevölkerung auch wirklich an die Unabhängigkeit der Medien. Und das liegt daran, dass oft Journalisten nicht unbedingt vom Staat verfolgt werden oder unter Druck gesetzt werden, sondern dass Journalisten in ihren Medienhäusern nicht die Möglichkeit haben, unabhängig genug zu arbeiten, dass Medieneigentümer nicht wirklich interessiert sind an kritischer Berichterstattung, weil sie sich gern gut stellen mit den jeweils Mächtigen. Und insofern, glaube ich, ist diese Debatte sehr wichtig, gerade auch in dem aktuellen Kontext mit diesem Disco-Brand, mit dem schrecklichen Unglück und dieser Bürgerbewegung, die jetzt gerade sich auch zeigt in den Straßen von Bukarest, dass das auch für die Medien so ein Moment des Innehaltens ist, und um zu fragen, welche Aufgabe haben wir eigentlich, füllen wir diese Aufgabe gut genug aus?
Soweit also Christian Spahle, Leiter des Südosteuropa-Medienprogramms, vertreten auch im Internet und bei Facebook und Twitter. Ich schicke Ihnen gleich ein paar Links. Hier jetzt akustisch, wie soll man sagen, klassisches Radio.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und bevor wir hören, warum die Zeitschriftenverleger ihre Werbekampagne geändert haben, noch ein bisschen Musik. It's another pure gray morning. Radio 1 mit dem Medienmagazin, und ich muss noch klären, was mich über Twitter erreichte, die Nachfrage. Ich dachte, man hört so ein bisschen aus dem Interview heraus mit dem DJV-Vorsitzenden, wo ich organisiert bin. Es wäre doof gewesen, irgendwie ich als Mitglied des DJV meinen eigenen Vorsitzenden zu interviewen. Aber nicht deswegen bin ich Verdi-Mitglied, sondern weil ich mich damals entschieden hatte, direkt von der IG Metall rüber zu wechseln. Ja, ich war mal Metaller am Fließband. Und da war das einfach problemloser. Und weil mich das irgendwie abschreckte, dass man mir sagte, tatsächlich der DJV sei etwas für Edelfedern. Und da sah ich dann immer die im guten Zwirn vor mir sitzenden Spiegelkollegen und dachte mir, ach, ich weiß nicht, ob ich dazu gehören will. Naja, egal. Das ist historisch gewachsen und hat es mir leichter gemacht, den neuen Vorsitzenden zu interviewen. So, jetzt Themawechsel. Anfang der Woche wurde nicht nur der DJV-Vorsitzende gewählt, sondern es gab auch einen Zeitschriftenkongress, der nicht mehr so heißt, weil man international sein will, um auch zu zeigen, dass man weltoffen ist und so weiter. Deswegen heißt das ganze Publishers Summit. Also der Verleger Gipfel. Und aber Tradition ist, dass die Kollegen und Kolleginnen vor allen Dingen in Allensbach, dem Institut für Demoskopie, ja diesem Kongress immer noch ein bisschen Faktenmaterial an die Hand geben. So auch diesmal Professor Renate Köcher, sie ist die Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie Allensbach, und ich fragte sie aus dem Zahlenmaterial ihre wichtigste Erkenntnis.
Die wichtigste Erkenntnis ist für mich eigentlich, dass in einer Zeit, in der wir so viel Informationen zur Verfügung haben wie noch nie, der Kreis, der sich für bestimmte Themen interessiert, egal ob es Politik ist, ob es Kunst und Kultur ist oder andere Themen, der Kreis ist kleiner geworden, weil viele Leute kapitulieren vor der Fülle der Informationen. Und teilweise ist es auch so, dass das Internet eben schon Jugendliche dazu erzieht, ganz scharf zu selektieren und zu sagen, ich lasse nur das an mich ran, was mich von vornherein interessiert. Und dadurch entstehen viele Interessen gar nicht. Und deswegen wird es heute zu einer größeren Herausforderung, zu überlegen, wie erreicht man denn beispielsweise politisch nicht sehr interessierte Leute oder wirtschaftlich nicht interessierte Leute mit solchen Themen. Und da sieht man, dass also so die Multiplikatoren in der Gesellschaft, die gehen durch alle Schichten, durch alle Altersgruppen, dass die eine immer größere Rolle spielen, einen immer größeren Einfluss haben, weil die Menschen verstärkt dazu neigen, wenn sie dann doch eine politische Frage haben oder eine wirtschaftliche, dann wenden sie sich an andere, von denen sie wissen, dass die sich gut informieren. Und da war dann eben meine Frage, und die sich gut informieren, wie informieren die sich denn?
Nun hat hier Chefredakteur vom Spiegel, Klaus Brinkbäumer, eine ja wahrscheinlich empirische Beobachtung mit einfließen lassen in die Diskussion. Er sagte, dass früher haben sich Leser beschwert, die mit einem Text nicht einverstanden waren. Jetzt beschweren sich Leute, die den Text gar nicht gelesen haben. Können Sie das irgendwie auch statistisch mit Zahlen belegen, dass das allgemeine Empfinden für eine ungerechte Situation, die Beschimpfung, Lügenpresse und so weiter, gar nicht wirklich die kritische Wahrnehmung der gesamten Bundesrepublik widerspiegelt? Ist das nur eine skandalisierte Teilmenge, die man eigentlich tatsächlich kleinreden darf?
Also das Vertrauen in die Medien ist ja an sich bemerkenswert groß. Von daher würde ich da sagen, dass ein Teil der Chefredakteure das zu skeptisch sieht, einfach weil sie natürlich mit einem hohen Maß an Kritik auch konfrontiert sind, und die Zufriedenen äußern sich ja in der Regel nicht. Also von daher bekommt man da auch andere Vorstellungen von Häufigkeitsverteilungen, wie groß der Kreis der Kritiker ist, wenn man primär nur die Kritik hört. Was wir sehen, ist an sich zunächst einmal ein grundsätzlich großes Vertrauen in die Medien, aber selektiv eine verbreitete Kritik. Beispiel jetzt bei der Berichterstattung über das Flüchtlingsthema. Da haben wir bemerkenswert viele, nämlich über 40% der gesamten Bevölkerung, die sagen, die Berichterstattung ist nicht angemessen, und die Sorgen und die Risiken auch der Entwicklung werden zu schwach berichtet. Und das ist aber ein Fall, wo ich wirklich sagen muss, das sehe ich eigentlich selten, weil wir immer wieder nach der Angemessenheit der Medienberichterstattung fragen, und oft finde ich, dass die Medien sogar zu gut wegkommen im Urteil der Bevölkerung. Die ist an sich zunächst einmal überzeugt, dass das alles Hand und Fuß hat. Also das Vertrauen ist groß, aber jetzt haben wir eine Situation, wo das mal einen richtigen Schlag erlitten hat, das Vertrauen.
Professorin Renate Köcher, Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie in Allensbach. Sie stützt sich ja auf Meinungsumfragen, hat möglicherweise dann aus der repräsentativen Zahlenflut auch Hochrechnungen, die in die Zukunft reichen können. Manchmal entdeckt man ja rückwirkend betrachtet, dass auch angeblich Statistik vielleicht dann doch nur sowas war wie ein Gefühl und nicht ein objektiver Umstand. So muss man es vielleicht werten, wenn man das Selbstbewusstsein der Zeitschriften Verleger in Worte fassen will. Gefühlt pfeifen sie im Wald, um sich Mut zuzupfeifen. So zumindest mein Eindruck beim Publisher Summit. Außerdem haben sie jetzt, nachdem der Zeitschriftenkongress vorbei war, ein stärkeres Selbstbewusstsein. Wie man das misst, ist mir fraglich. Ich habe versucht, mich ranzutasten bei zwei Gesprächspartnern. Zum einen bei Martin Blach. Er ist CEO von der Hirschen Group, und ja, er stellt sich nochmal exakt vor.
Martin Blach, ich bin Partner der Hirschen Group, und zu uns gehört die Agentur auch zum Goldenen Hirschen, und wir arbeiten seit mehreren Jahren für den VDZ und helfen dort, die Kommunikation zu erstellen.
Sie haben bei dem Vortrag gesagt, hier bei den Zeitschriftentagen, beim Publisher Summit, dass man endlich aufhören soll mit dem Pfeifen im Wald. Wie haben Sie das gemeint?
Ich habe den Eindruck als Beobachter dieser Branche, dass man doch mehrere Jahre gebraucht hat, mit der Angst, die man auch hatte und mit dem Schlechtreden sehr, sehr beschäftigt war. Das habe ich als das Pfeifen im Walde bezeichnet. Und wir erleben jetzt seit einem längeren Zeitraum, dass ein neues Selbstbewusstsein in der Verlagsbranche entsteht, das natürlich auch davon genährt wird, dass eine Menge passiert ist. Und zuallererst sehe ich da einfach mal die Breite der Kanäle, die Verlagsbranche abdecken. Wahrscheinlich gibt es kaum eine andere Medienform, die über so viele Kanäle hinweg sich organisiert hat und seine Botschaften sendet.
Demzufolge war der Slogan Print wirkt eher dann kontraproduktiv?
Ja, ich denke nicht, dass er kontraproduktiv war. Er war nicht mehr umfassend genug, sondern es ist nun einmal so, diese Branche ist viel, viel mehr und Print ist doch in erster Linie mal das Analoge, das Produkt im Papier. Und das zu korrigieren, das ist jetzt die Aufgabe.
Mit welcher Wirkung? Also wer soll tatsächlich von diesem Selbstbewusstsein erfahren und was ist letzten Endes dann das Ziel?
Ja, an zuvorderster Stelle geht es nun mal darum, die Werbetreibenden bzw. die, die da herum sind, Mediaagenturen, Mediaplaner, die zu erreichen und klarzumachen, welche Kraft in der Verlagsbranche steckt. Vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad doch diesen Mythos korrigieren, ja, dass Print irgendwie eine tote Form wäre, was es mitnichten ist. Ja, aber es ist halt viel leichter, sich auf diesem allumfassenden Feld über alle Kanäle zu bewegen.
Gibt es tatsächlich sowas wie ein Missverständnis, was die Zeitschriften betrifft? Meint die Werbewirtschaft tatsächlich, da sollte man nicht mehr werben?
Sicherlich nicht in der großen Breite, aber es gibt durchaus aufgrund der Diskussion der letzten Jahre sicherlich bei dem ein oder anderen Werbetreibenden in der ein oder anderen Branche eine Verunsicherung. Ist denn das überhaupt noch, ich sage mal, die richtige Form?
Hier wurde so eine Zahl genannt, dass man befürchtet, dass 80% aller Werbeerlöse bei den 5 größten Playern hängen bleiben. Wie wollen Sie nun mit Editorial Media dagegen steuern?
Nun, das ist zunächst mal die Aufgabe des Verbandes. Da können wir nur bedingt helfen. Wir stellen jetzt einfach mal sicher, dass diese Branche bzw. der Absender VDZ gemeinsam mit dem VDZ, dass jetzt die richtigen Botschaften kommuniziert werden. Da sollten Sie vielleicht dann noch andere Ansprechpartner suchen.
Genau, das habe ich gemacht. Und zwar den Hauptgeschäftsführer des VDZ, des Verbands der deutschen Zeitschriftenverleger, Stefan Scherzer.
Also wir sind in einer Branche, die lange im Wandel schon unterwegs ist, die nicht mehr die Diskussion führt, welche Plattform besser ist, sondern die einfach schon immer eigentlich wusste, aber jetzt nochmal deutlich formuliert hat, wir machen gute Produkte, die die Menschen interessieren und erreichen, egal auf welcher Plattform. Und es geht bei den Fachverlegern los, über die Special Interest Verleger bis zu den Publikumsverlagen. Das ist ganz wichtig, auch dieses Selbstbewusstsein. Wir sind in der Lage, diesen Wandel, der jetzt alle Wirtschaftszweige erfasst hat mit unglaublicher Power, wir haben mehr Mitglieder als vorher beim VDZ. Es werden neue Titel gemacht. Also man kommt mit diesem Thema klar. Bei allen Herausforderungen, und ich glaube, das ist auch das Unternehmerische und das Gute, dass wir für eine vielfältige Branche stehen, für Wettbewerb untereinander, für neue Produktinnovationen. Und das zeichnet diese Branche auch. Und es ist auch tatsächlich, man merkt es, Hubert Bode hat letztes schon gesagt, I feel a new spirit in magazine media. Das hat sich dieses Jahr, denke ich, fortgesetzt. Und das Zeichen aus der Politik, dass die wichtigsten Player aus Europa, aus Deutschland liegt mit der Kanzlerin da waren, dass wir am Abend einen starken Aufschlag haben. Das zeigt eben auch, dass die Menschen sich schon gerne auch versammeln, wo sie denken, dort ist Relevanz.
Ja. War das nicht fast schon immer so? Haben Sie nicht vielleicht in der Innenansicht sich schlechter empfunden, als Sie tatsächlich waren?
Ich habe ja lange selber in Verlagen gearbeitet, wenn man als Manager, und es gab Zeiten, da war es wirklich schwierig, überhaupt die Digitalisierung in Gang zu setzen. Ja, als die Technikerfahrung noch nicht da war, als man gar nicht mehr wusste, die klassischen Produktioner konnten keine Webseiten programmieren. Das waren ganz harte Zeiten, wo der Change wirklich alle erwischt hat, ja, wo die Manager auch sich neu aufstellen mussten, wo es auch gar keine Talente gab, die man einstellen konnte. Die Zeiten sind vorbei. Technik gehört jetzt einfach dazu. Man weiß, wie man mit Startups reden muss. Und ich glaube, dieses Mindset, und da gebe ich Ihnen recht, diese Innensicht hat sich zum Teil nach außen übertragen, obwohl die Wahrnehmung nach außen vielleicht gar nicht so war. Und ich glaube, jetzt führt sich das wieder zusammen und das gibt für die Zukunft noch mehr Kraft und Energie.
Ja, Print wirkt irgendwie schon weiter, dann aber als Editorial Media. Das war der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger, Stefan Scherzer. Damit ist das Thema Zeitschriften bei uns jetzt in dieser Ausgabe Medienmagazin noch nicht durch. Warten Sie es ab. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Ich packe Ihnen in den Podcast die Chefredakteursrunde dieses Publishers Summit. Vera, die ich ganz herzlich im Studio begrüßen darf, ist auch dabei gewesen bei den Zeitschriftenverlegen. Und du wirst sicherlich auch die von Julia Jeckel gehörte Äußerung wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, dass Barbara die Zeitschrift ist, die alle Erwartungen übertroffen hat.
Du wirst es nicht glauben, ich habe sie mir auch schon angeschaut. Schon bevor sie gesprochen hat, also schon ein paar Wochen vorher.
Warum ich das überhaupt erwähne? Weil Vera, ich weiß nicht, seit 20, 25 Jahren auch immer mal wieder das Thema Frauenzeitschriften.
Zu Recht.
Und sie hat mich auch zu Recht kritisiert, dass ich Frau Professor Köcher erst gesagt habe. Dann habe ich mich gefügt. Das ist, weiß ich nicht, das passiert, das ist jetzt keine wirkliche Absicht.
Du hast dich selbst korrigiert.
Genau. Aber wir wollen heute nicht über Barbara sprechen, sondern über eine Diskussion, die geführt wird im Medienlabor des Journalistinnenbundes in Berlin oder geführt wurde. Hm. Brigitte geht in Rente, wir sind die Enkelinnen. Ich würde mal jetzt knallhart sagen, Barbara ist die Enkelin, weil das die Zeitschriftenbranche selbst so empfindet. Aber dann könnten wir sagen, Dankeschön. Wir machen jetzt Musik.
Ja, die Veranstaltung war übertitelt mit Brigitte geht in Rente. Wer sind die Enkelinnen? Das ist natürlich jetzt so ein bisschen, man hat versucht, eine plastische Überschrift zu finden. Im Grunde ging es darum, wo stehen anspruchsvolle feministische Frauenzeitschriften heute? Weil die Brigitte ist ja auch mal mit einem doch relativ revolutionären Anspruch losgegangen. Und da hat man jetzt geguckt, wer knüpft jetzt an die Brigitte an? Die Brigitte ist voriges Jahr, sage ich jetzt mal, in Rente gegangen, insofern, als dass sie 60 Jahre alt geworden ist. Das gibt es ja natürlich noch weiter.
Ja, aber es gibt Zeitschriften, die gehen, was weiß ich, nach einem Jahr in Rente.
Also nein, sie nicht.
Ein Katzenleben ist anders als ein Menschenleben und ein Zeitschriftenleben kann auch unterschiedlich sein.
Also die Brigitte ist schon sehr stabil. Eben. Es gibt zwar Ankündigungen von Stellenkürzungen und so weiter, aber dennoch ist sie stabil, trifft auch Nerv. Trotz der Konkurrenz von über 40 Frauenzeitschriften, auch der Barbara nun, steht die Brigitte unangefochten an der Spitze. Rund 500.000 Exemplare werden pro Ausgabe verkauft. Das ist echt ganz weit oben. Allerdings hören wir mal, wie sie sich zu ihrem 60. Geburtstag im vergangenen Jahr präsentiert hat.
Was bewegt die Frau von heute? Seit 60 Jahren ist dies die Leitfrage am Konferenztisch der Brigitte. Die Redaktion kümmert sich hier um die perfekte Themenmischung aus Mode, Kochen, Gesundheitspolitik und Zeitgeschehen.
Ja, so peppig hat man sich präsentiert letztes Jahr und man muss natürlich
Glück
sagen,
zum Glück ist die Zeitschrift besser als der Werbeclip.
Ja, aber man muss trotzdem auch sagen, Mode, Kochen, Gesundheit, das ist für viele natürlich ein längst viel zu eingeschränkter Blick auf die Interessen von Frauen. Obwohl Ulrike Fischer, die dort mal Redakteurin war, davor warnt, dass man die Brigitte nur als oberflächliches Hochglanzmagazin belächelt, denn die Zeitschrift sagt, sie habe gezeigt,
dass Frauen in der Gesellschaft eine Rolle spielen. Also es gab Serien, Frauen im Ausland, wie sie arbeiten. Es gibt aktuell eine Serie, die heißt Frauenwelten, was Frauen leisten auf dieser Welt. Und das wird gewürdigt und gezeigt. Also der Beitrag ist groß. In den 70er Jahren hat die Brigitte einige Aktionen auch gemacht gegen häusliche Gewalt. Also da gab es richtige Aktionen von der Brigitte, die sie als damals wirklich millionenauflagenstarkes Medium vorangetrieben hat.
Ja, aber die Rolle der Tabubrecherin haben nun wirklich schon andere übernommen, auch wenn das jetzt nicht mehr so spektakulär ist.
Aber was sind denn jetzt nun neben Kochen, Stricken, Basteln? Entschuldigung, also
auch wichtig, natürlich.
Ja, klar. Eigentlich die wichtigsten Themen.
Naja. Andere sehr wichtige Themen sind natürlich Geschlechterrollen, Sexismus, Homosexualität, Frauen, Armut und echte Gleichstellung. Und das Problem ist, das sind eben oft sehr sperrige politische Themen, in deren Umfeld sich natürlich nur sehr schwer Werbung für Shampoos oder Designermarken platzieren lässt. Und deshalb ist es für ambitionierte Angebote eben schwer zu überleben. Nehmen wir mal die feministische Zeitschrift Missy Magazin, hat eine Auflage von 25.000 Exemplaren, ist zwar rentabel, aber nur, weil die Honorare niedrig sind. Und was mir aber aufgefallen ist, das fand ich super, ist, dass bei den Macherinnen dieser neuen Angebote trotzdem eine gute Stimmung herrscht. Ja, sie sind also sehr entspannt. Zum Beispiel auch Chefredakteurin Stefanie Lohaus, die ist optimistisch, auch wenn man nur knapp rentabel ist. Sie schaut nach vorn und sagt, mit Blick auf das Internet.
Dass online natürlich auch ganz andere Sachen möglich sind. Also in den USA gibt es zum Beispiel eine Webseite namens Wait But Why. Und das sind einfach nur mehrere Autoren, die zweimal im Monat einen Artikel veröffentlichen. Und wenn der sich 1 Million Mal für einen Euro verkauft, hat man mit einem Artikel sehr viel Geld verdient. Also ich glaube, so dieser Schritt jetzt von Print zu Online, ich glaube, dass das vor allem auch für politische Medien eine Chance sein kann.
Ist das eher wieder Pfeifen im Wald oder ist das zufriedenstellend, wenn man nur in einer Nische operiert?
Naja, kommt auf die Sicht an. Also die weibliche Sicht muss ein breites Publikum erreichen, sagt zum Beispiel die TV-Journalistin Dagmar Kieselbach vom WDR-Fernsehen. Die anderen Frauen hätten es natürlich auch gern, muss man mal dazu sagen. Aber sie wollen auch ihre Themen einfach bringen und nicht für die Masse sozusagen sich einschränken müssen. Aber Dagmar Kieselbach vom WDR-Fernsehen, die dort die Sendung Frau TV leitet, eben seit vielen Jahren die Lebenswirklichkeit von Frauen darstellt, die ist übrigens auch inzwischen allein auf weiter Frau TV, also ist die einzige Frau Sendung im deutschen Fernsehen und die erklärt dazu.
Wir haben das Problem, dass es keine Daseinsberechtigung für ein feministisches Magazin gibt, auch nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir sind das einzige Frauenmagazin im Moment noch im deutschen Fernsehen und wir werden auch sehr genau beobachtet. Es gibt keinen öffentlich-rechtlichen Auftrag für feministische Themen. Solange wir gute Quoten abliefern, werden wir nicht in Frage gestellt und haben auch viele Freiheiten.
Gibt es Mona Lisa nicht mehr?
Ja, doch, gibt es noch. Ist aber jetzt, glaube ich, heißt jetzt Gesellschaftsmagazin und wird auch von einem Mann und einer Frau moderiert, was grundsätzlich nicht schlimm ist, aber es ist kein feministisches Magazin mehr. Aber vielleicht noch kurz zu sagen, sie müssen eigentlich so raus aus der Nische, sagt Dagmar Kieselbach, weil man eben auch dort die Freiheit hat, Themen aufzugreifen, die in anderen Sendungen eben keinen Platz finden.
Aber was mich immer umtreibt, schon seit Jahren, seitdem du auch dieses Thema immer wieder periodisch darbietest, braucht es denn überhaupt diesen besonderen Raum für Frauen, für ein spezielles Medium? Ich schließe da auch die Männer mit ein.
Die Frauen sagen ja, ich finde auch, weil das ein Rahmen ist, wo Frauen eben zum Sprechen ermutigt werden und auch offener sprechen, als wenn Männer dabei sind. Das ist schon eine einzigartige Qualität feministischer Medien, meint Theresa Bücker. Sie ist Gründerin der Internetplattform Edition F. Da sind monatlich 250.000 Leserinnen drauf. Und da ist es nicht nur so, dass Frauen sich da austauschen, sondern in diesen Frauenangeboten werden, meint sie, auch blinde Flecke der Gesellschaft dauerhaft beleuchtet.
Themen laufen sich sehr schnell tot und ich glaube, das ist eine Eigenschaft von Mainstream-Medien, dass sie alle sehr schnell auf ein Thema aufspringen, es in die gleiche Richtung treiben, dann fallen lassen und dann wird es nie wieder gesehen. Und deswegen brauchen wir Medien, die Themen kontinuierlich bearbeiten. Feministische Medien und Sendungen, die haben doch eine ganz hohe Daseinsberechtigung eigentlich.
Und das fand ich echt interessant, gerade in Zeiten von Hate Speech, eine interessante Beobachtung. Es gibt dort eine andere Kommentarkultur. Also Theresa Bücker, die hat Erfahrungen auch auf anderen Plattformen gesammelt und sagt jetzt im Vergleich über Edition F.
Seitdem ich für Edition F arbeite, lese ich die Kommentare wirklich gerne. Unsere Leserinnen schreiben total tolle Kommentare. Aber die Artikel, die aus unserer Community kommen, die sind so nur möglich, weil es eine Gemeinschaft von Frauen ist. Es braucht diese Räume für Frauen, um Frauen auch zum Sprechen zu ermutigen.
Soweit die kleine Zusammenfassung über den aktuellen Zustand der Frauenzeitschriften auf dem deutschen Markt. Vera Linz war das. Dankeschön.
Radio 1.
Und wie in der Live-Sendung angekündigt, nun im Podcast-Bonus-Track als Zugabe zum Publishers Summit die Chefredakteursrunde zur Pressefreiheit mit Klaus Brinkbäumer, Marion Horn, Christian Krug, Giovanni Di Lorenzo und Patricia Riegel in der Moderation von Ines Arland, wiederum vorgestellt von Andrea Thilo.
Jetzt freue ich mich, mein Headset im übertragenen Sinn abgeben zu dürfen an Ines Arland. Sie ist Journalistin, sie war 5 Jahre lang politische Korrespondentin bei Phoenix und dort sehr vielseitig im Einsatz. Das ist sie noch. Sie ist dort vor allem aktuell im Moment tätig als Moderatorin der Sendung Der Tag und die Phoenix-Runde. Sie wird Ihnen jetzt gleich die sehr prominent besetzte Chefredakteurs- und Chefredakteurinnen-Runde vorstellen. Und wir knüpfen damit gewissermaßen nahtlos an vieles, was wir gerade den ganzen heutigen Vormittag besprochen haben und auch an gestern. Ich bete diese erschreckenden Zahlen jetzt nicht nochmal runter. Aber ich freue mich jetzt sehr, dass wir uns der Pressefreiheit im In- und Ausland und eben auch vor allem den Gedanken der inneren Pressefreiheit widmen werden vielmehr unter der geneigten Führung von Ines Arland. Ja, Ihnen jetzt eine herausragende 50 Minuten kann ich Ihnen nur wünschen. Danke Ihnen.
Guten Morgen, Frau Thilo. Vielen Dank, Frau Thilo, für die freundliche Einführung. Jetzt liegt die Latte für uns in der Tat sehr hoch. Schönen guten Morgen, schönen guten Vormittag, meine Damen und Herren. Eine Frau hat, denke ich, am besten auf den Punkt gebracht, was Pressefreiheit bedeutet. Die englische Schriftstellerin Evelyn Beatrice Hall in ihrer Biografie von Voltaire: Ich verachte ihre Meinung, aber ich gebe mein Leben dafür, dass sie sie sagen dürfen. I disapprove of what you say, but I will defend to that your right to say it. Ich denke, das ist der Kern von Pressefreiheit und darüber wollen wir jetzt hier sprechen, auf diesem Podium, über Befund und Gefahren für Pressefreiheit in Deutschland, aber auch weltweit. Und zwar mit diesen Damen und Herren, bitte begrüßen Sie sehr herzlich 5 Chefredakteure. Meine Gäste im Steckbrief für Sie, der Allrounder, Selbstdefinition, Christian Krug, Wurzeln in Hamburg, Journalistenfamilie, hat viel ausprobiert, unter anderem bei Spiegel TV, bei der Zeitschrift Max und als Unternehmer jetzt angekommen oder vorerst angekommen, seit 13 Monaten Chefredakteur des Reportermagazins Stern. Herzlich willkommen, Christian Krug. Sie. Rechts neben ihm gleich, die Frau, von der man spricht, so hat die Zeit einmal über sie geschrieben, Patricia Riekel, Start beim Münchner Merkur, danach unter anderem bei Quick und der Freundin, 1996 Ankunft in ihrer journalistischen Heimat, ich glaube, so kann man das so sagen, bei der Bunten, 2016 rundet sie dort beruflich, 2 Jahrzehnte, ihr Verleger über sie, sie ist die Bunte und sie lebt sie. Herzlich willkommen, Patricia Riekel. Sein Tag hat offenbar mehr als 24 Stunden. Giovanni Di Lorenzo, Buchautor, preisgekrönt, Herausgeber des Tagesspiegel, Moderator der TV-Talkshow 3 nach 9 seit 1989 und seit 2004 und in dieser Funktion hier Chefredakteur der Zeit, des Wochenmagazins der Zeit. Willkommen. Hallo, die ganze Zeit. 5 Minuten Stille sind Luxus. Das sagt Marion Horn, Chefredakteurin der Bild am Sonntag. Seit Oktober 2013 ist sie das, die erste Frau an der Spitze des Blattes. Zuvor war die gebürtige Kielerin unter anderem Chefredakteurin bei der Hamburger Morgenpost und beim Bauer Verlag. Herzlich willkommen, Marion Horn. Und der 5. in der Chefredakteursrunde. Er kann einen Ball gut übers Netz bringen, das hat er mir im Vorgespräch erklärt. Klaus Brink-Bäumer, ehemaliger Bundesliga-Volleyballer bei 1860 München. Das gibt es nicht mehr als Volleyball, aber beim Fußball nach wie vor. Seit rund 22 Jahren, wenn ich das nicht falsch gerechnet habe, beim Spiegel als Reporter ganz lange Zeit und die letzten 307 Tage als Chefredakteur. Herzlich willkommen. Außerdem Herausgeber von Spiegel Online und Buchautor, Kischpreisträger, alles. Vielen Dank, dass Sie uns so herzlich begrüßt haben. Ich möchte in keinem anderen Land der Welt Journalist sein. Wir haben die besten Medien der Welt. Zitat. Nicht von Arland, sondern von Giovanni Di Lorenzo. Herr Di Lorenzo, wenn das so stimmt, warum sind wir dann hier? Mikrofon hier für Sie.
Ich habe mir vorgenommen, bei dieser Podiumsdiskussion mal einen Satz zu sagen, also oder durchzuhalten, ohne dass sich Leute hinterher aufregen. Bei dieser Aussage fehlte ein wichtiger Nachsatz.
Sie haben das in einem Podium auch gesagt, nicht
wahr? Ja, ganz genau. Der Nachsatz war, umso trauriger ist es, was wir mit diesen Medien manchmal veranstalten. Das ist schon eine sehr wichtige Einschränkung. Ich glaube, dass wir potenziell fantastische Medien haben. Und ich möchte in der Tat in keinem anderen Land der Welt Dutzer dieser Medien sein. Wie wir uns manchmal verhalten, das ist schon die hohe Kunst der Selbstbeschädigung. Und dieser Teil der Botschaft gehört da unbedingt mit rein. Und zwar auf allen Ebenen betätigen. Wie wir unsere Medien verkaufen, wie wir uns untereinander fertig machen und zu welchen Fehlleistungen wir auch fähig sind.
Okay, über die Selbstbeschädigung kommen wir sicher gleich noch ein bisschen genauer hin. Wir sehen jetzt in diesen Tagen ganz aktuell, was das bedeuten kann und was das sozusagen an Rückhall auch erzeugt, Selbstbeschädigung. Christian Krug, Sie haben in der letzten Woche eine Umfrage in Auftrag gegeben beim Meinungsforschungsinstitut Forsa. Da kam heraus, dass 44% einer Lügenpresse Vorwurf zustimmen würden. Das wäre im Grunde genommen statistisch gesehen fast jeder Zweite, auch hier im Raum. Diesen Raum können wir wahrscheinlich ausnehmen. Aber was ist schiefgelaufen? Was ist schiefgelaufen in unserer Arbeit, dass das draußen so erzeugt wird?
Tja, sind wir nicht laut genug, das Gegenteil zu behaupten, weil es ist schon beängstigend, wie das Selbstverständnis der Medien und die Wahrnehmung über uns auseinanderklaffen, dass wir wirklich Teil einer organisierten Lügenpresse wären, das wissen wir alle, dass das nicht so ist, aber anscheinend werden wir so wahrgenommen. Und da müssen wir uns wohl selber an die eigene Nase fassen, warum werden wir so wahrgenommen und sollten wir nicht viel stärker dagegen arbeiten?
Und wie könnten wir das tun? Wie könnten wir stärker dagegen arbeiten?
Anscheinend reicht guter Journalismus nicht mehr, aber es ist natürlich auch, woher kommt das alles mit der Lügenpresse? Das ist natürlich politische Agitation und die sollten wir viel stärker beim Namen nennen und vielleicht viel weniger Verständnis haben für die Leute, die das aussprechen.
Ja, das geht ja jetzt zum Teil über Agitation hinaus, Herr Brinkbäumer. Auch Sie schicken Mitarbeiter auf Recherchen in das Umfeld von Pegida zu Demonstrationen. Gerade erst gestern sind Kollegen von der Welt hier in Berlin bei einer Demo vor einem Flüchtlingsheim angegriffen worden. Wie schützen Sie Ihre Mitarbeiter?
Ein Kollege vom Tagesspiegel.
Tagesspiegel ist auf der Straße, Herr Schünemann, genau. Es gibt also mehrere Vorfälle, es gibt eine Konzentration jetzt. Wie kann man Mitarbeiter überhaupt schützen? Kann man die überhaupt da rausschicken?
Ja, indem man sie vorbereitet, indem man wirklich trainiert, was wir tun, indem wir Recherche trainieren. Also wenn man über Krisengebiete redet, ich glaube, Pegida ist noch nicht so weit, ja, dann schulen wir unsere Leute natürlich, ehe sie losgehen. In Dresden haben wir Korrespondenten, die dort aufgewachsen sind, die sich auskennen, die in der DDR groß geworden sind, mit all dem, was da entstanden ist, groß geworden sind. Und denen können wir auch schlicht vertrauen.
Okay. Trotzdem bedeutet das, Sie haben es gerade angesprochen, Herr Di Lorenzo, dass wir mit einer besonderen Sorgfalt jetzt losgehen müssen, oder? Also wir können nicht einfach mehr sagen, die Welt ist schön.
Ja, ich glaube auch, dass uns die sozusagen das Gegenhalten alleine nichts nutzt. Ich glaube, wir haben Vertrauen verloren, auch aufgrund von Fehlern, die wir gemacht haben. Und ich glaube, erst die Analyse dieser Fehler wäre die Voraussetzung, glaubwürdiger zu werden. Wir sind in allen möglichen stark, Christian, wir sind nur nicht stark in der Benennung und in dem Zugeben von Fehlern, die wir machen. Da haben wir berufsnotorisch einen Fleck, der ist so groß, der passt in diese Halle nicht rein.
Okay. Ich würde gerne Patricia Rickel mit reinbringen. Sie leben in München seit ganz vielen Jahren. München ist die Stadt, die ganz viel geschultert hat, jetzt auch in diesen Zeiten der Flüchtlingskrise. München ist die Stadt, die ganz früh Gesicht gezeigt hat, darf ich mal so sagen, 1992, Lichterkette. Übrigens ihre Querverbindung zu Giovanni Di Lorenzo, der damals die Bürgerinitiative mitgeleitet hat und später auch den Bambi dafür bekommen hat. Braucht es sowas? Ich mache jetzt mal eine Anleihe bei einem früheren Bundespräsidenten. Braucht es sowas, einen zweiten Ruck, der durch dieses Land geht, dass wir alle miteinander dieses nicht als Gefahr, sondern als Chance wahrnehmen?
Ja, ich glaube, ich würde gerne den Begriff Lügenpresse würde ich gerne ein bisschen größer ziehen. Das liegt sicher auch daran, dass wir eine Art Skandalisierung in der Presse haben. Und es wurde das schöne Wort geschrieben, weil ich finde es als Bezeichnung gut, die Medien als Erregungsmaschine und die jedes vermeintliche Skandal also aufbauschen und dann wird also eine Art Hetzjagd auf eine Person veranstaltet, von der man also glaubt, der etwas nachweisen zu können. Und der Leser hat auf der einen Seite Lust an dieser Skandalisierung, der liebt Skandale, und auf der anderen Seite verachtet er uns deswegen. Also, und vielleicht verachtet er sich auch selber, weil er das liebt. Und wir haben ja in der Vergangenheit einige prominente Fälle gehabt, wo Menschen in diesen Skandalisierungsprozess hineingezogen worden sind. Ich denke an Herrn Wulff zum Beispiel, auch Hoeneß. Und am Ende, bei Wulff zum Beispiel, bleibt ganz, ganz, ganz wenig übrig. Und das macht uns auch unglaubwürdig, wenn wir uns daran beteiligen. Und diese Skandalisierung hat natürlich auch eine Ursache in der Finanzkrise der Medien. Ja? Also es wird um Auflagen gebuhlt. Jeder will die beste Geschichte, will Leser haben, braucht Leser. Und dadurch entsteht vielleicht auch so etwas wie, ja, wie ein Wahn, wie eine Hetze. Das finde ich ganz schlimm übrigens.
Okay. Gleichzeitig brauchen die Medien weiterhin das Vertrauen der Leser, weil das sind die Kunden und die Käufer. Und jetzt sind wir, ich nehme Ihre Erregungsmaschine gerne auf, Frau Riekel, jetzt sind wir bei Marion Horn. Sie haben auch im letzten Jahr einen Kommentar veröffentlicht über, geschrieben, Schluss mit der Jammerei. Das war, ging auch so ein bisschen sozusagen an unsere eigene Adresse und haben uns schon mal so aufgezählt als Journalisten, wo wir sozusagen falsch liegen und falsch die Taktung legen. Wenn wir die Erregungsmaschine jetzt uns zum Anlass nehmen, nochmal drüber nachzudenken, ob wir, also so eine Maschine kann man ja schneller oder auch ein bisschen dezenter laufen lassen. Wo sehen Sie sich da?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir hinterfragen müssen, ob Leser wirklich Skandale mögen. Ich glaube nicht mehr, dass es sehr viele einfache Wahrheiten gibt und dass die Zeiten von Schwarz und Weiß vorbei sind. Die Leser mögen Wahrhaftigkeit, davon bin ich überzeugt, und Wahrheit. Und es gibt eben blöderweise in den seltensten Fällen genau eine. Und wir haben so eine komische Mentalität entwickelt, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte läge. Da liegt sie nie. Einer sagt die Wahrheit, einer sagt sie nicht und sie ist dann nicht in der Mitte. Das heißt, nur die Temperatur runterzunehmen, das weiß ich nicht, ob das richtig ist, aber auf jeden Fall ist falsch, jedem Skandal hinterher zu jagen. Und ich glaube, das ist im Kern angesprochen worden, wir müssen lernen, ein bisschen selbstkritischer zu werden. Ich habe mich das an einem Punkt zum Beispiel gefragt, inwieweit ist nachvollziehbar, dass der angebliche kleine Mann, die kleine Frau findet, dass er in Medien schlechter behandelt wird als das, was man so Großkopferte nennt. Und ich für mich muss zumindest zugeben, das große Politiker-Interview, das große Wirtschaftsboss-Interview, das geht durch drei Autorisierungsschleifen und meine Kollegen werden es finden, kennen, gerne werden auch noch die Fragen versucht umzuschreiben. Der berühmte No-Name hat diese Chance so natürlich nicht. Also vielleicht ist ein Stück weit auch dieses diffuse Gefühl, was viele haben, ob wir sie genauso den Kleinen wichtig nehmen wie den Großen, ein Stück weit vielleicht auch selbst gemacht.
Und bei dem Selbstgemacht bleibe ich und komme nochmal zu Herrn Di Lorenzo. Sie haben kürzlich das gemacht, was Sie nicht so häufig tun. Sie haben selber einen Leitartikel geschrieben. Die Zeit hat eine große Ausgabe herausgebracht rund um die Flüchtlingskrise. Zu viel des Guten haben Sie da getitelt. Und vielleicht ein wörtliches Zitat entsteht dann, wenn Journalisten befangene Akteure werden, statt kritische Begleiter zu sein. Ist jetzt ein bisschen zusammengekürzt. Ist das jetzt eine Drohkulisse oder schon ein Befund? Das habe ich nicht genau
gesagt. Ich habe das ja geschrieben als einer, der selber mal sehr aktiv geworden ist, auch wenn es sehr lange zurückliegt. Ich glaube, dass die Flüchtlingsberichterstattung wieder einer der Punkte ist, an denen wir sehr viel Glaubwürdigkeit einbüßen könnten, wenn wir es zulassen, dass die Fragen, die die Leute bewegen und ängstigen, wenn wir diese Fragen Populisten und Hetzern und Rechtsextremisten überlassen, davor kann ich nur warnen. Und wenn man etwas so euphorisch feiert, wie diese Flüchtlingswelle, jedenfalls in den ersten Tagen und Wochen, dann ist es sehr schwer, da wieder runterzukommen. Ja, weil man sozusagen seinen eigenen, da sind wir wieder beim Irrtum, seinen eigenen Irrtum mit eingestehen müssen. Und deswegen habe ich sehr dafür plädiert, dass das, was schwierig ist, auch von uns thematisiert wird. Ja? Wir schicken unsere Reporter selbstverständlich los und gucken, was in den ostdeutschen Ortschaften los ist, wo es große Proteste gibt, auch gewalttätige Proteste gegen Asylbewerberheime. Die Berichte, wie es in Asylbewerberheimen selber zugeht, sind sehr spärlich, obwohl ich glaube, das ist weniger gefährlich, da reinzugehen, als an einen der Orte, wo der Reporter damit rechnen muss, dass er selber noch angegriffen wird. Das war mein Petitum. Und damit müssen wir sehr aufpassen, nicht in diese Falle zu tappen. Einige werden sich auch dadurch beschädigen, oder tun es jetzt schon, dass sie am Anfang gefeiert haben, dann haben sie gemerkt, wie die Leser denen das um die Ohren hauen und dann gehen sie ins andere Extrem über. Auch das ist kein Beleg für eine Haltung, für eine Glaubwürdigkeit. Also immer wieder, und wir haben jetzt wieder, also von den Skandalisierungswellen, das ist ja das Irre, auf Podien, ja, da sind wir uns immer einig, dass das blöd ist. Komischerweise geht es immer weiter. Die Versuchung ist offenbar riesig. Jetzt haben wir gestern wieder eine neue Stufe erreicht. Jetzt regen wir uns schon auf, wenn ein sichtlich angeschlagener, Rekonvaleszenter Minister, ein paar Tage Urlaub auf Mallorca sind. Wo sind wir eigentlich? Wo sind wir da eigentlich angelangt? Wollen wir vernünftigen Leuten noch sagen, geht in die Politik, wir brauchen euch. Wir brauchen sie gerade jetzt in den schwierigen Punkten, wenn dir der Mallorca-Urlaub mit einem Croissant und einem Latte Macchiato um die Ohren gehauen wird. Ich hätte dazu keine Lust.
Das wäre, Sie sind Chefredakteurin der Bild am Sonntag, aber wollen Sie kurz darauf reagieren? Es stand in der Bild.
Ich habe mir abgewöhnt, mich für Bild schlagen zu lassen. Ich bin für Bild am Sonntag zuständig.
Okay. Ich
wollte auch ausdrücklich nicht Marion Horn schlagen.
Alles klar. Gut, ich hätte das
würde,
auch
würde mir auch nicht bekommen.
Ich hätte das auch mit meinem Leben verhindert. Ich hätte an Beatrice Horn gedacht. Dann versuche ich es mal eine Tür weiter. Herr Krug, Sie haben sich ja gerade als Fan der klaren Aussprache hier nochmal geoutet, haben die Woche einen Titel drin, die Brandstifter. Das ist ja dann eine schwere Gratwanderung, dass man einerseits sagt, man bedient ein gewisses Interesse, auch an Skandalisierung. Und andererseits möchte man aber sauber, straight, recherchegebunden wahrgenommen werden. Wie bewältigen Sie diese Gratwanderung?
Ja, es fängt schon falsch an. Wir bedienen kein Interesse. Wir sind nicht Diener, weil da irgendjemand sagt, wir haben ein Interesse, sondern wir haben Dinge festgestellt. Und wir haben festgestellt, dass die Pegida-Demonstrationen immer gewalttätiger werden, auch gegen Journalisten, auch gegen Bürger. Die beziehen immer mehr ein. Und das nennen wir auch Brandstiftung und titulieren das auch so. Aber das ist, wie gesagt, das ist, es ist auch ein Prozess. Eine Redaktion setzt sich mit Dingen auseinander, die sie sieht. Deswegen haben wir so viele Mitarbeiter, weil wir eben auch ausschwärmen und uns ein Bild machen. Und dann hoffen wir schon, dass das der Realität entspricht. Und wir sind davon überzeugt, dass das zurzeit der Realität entspricht.
Okay. An der Realität dranbleiben ist auch ein Stichwort für Klaus Brinkbäumer. Sie haben... Doch.
Warum?
Aber Sie hatten auch geguckt, Frau Horn. Insofern, Sie können den Ball gleich weiter noch aufnehmen. In einem Stück haben Sie kürzlich geschrieben, Reporterpack. Das war eigentlich im Literaturspiegel. Und Sie haben eigentlich die Romane von Umberto Eco und Jonathan Franzen ein bisschen auseinandergenommen, die sich alle um die Medien... drehen, aber wenn ich Ihre Berichterstattung richtig verstanden habe, dann war das ein Plädoyer für ein bisschen weniger Zuckerguss und ein bisschen mehr Klartext. Ist es das, was, womit wir jetzt punkten können, auch in diesen Zeiten, die so aufgeregt, so emotional sind?
Das war eine Literaturkritik, ja, des neuen Romans von Umberto Eco, der sich auf seine Weise mit der Lügenpresse auseinandergesetzt hat. Und in dem habe ich diverse politische Fragen, medienpolitische Fragen gestreift, unter anderem auch auf eine Kritik von Bernd Ulrich in der Zeit geschrieben, am Spiegel und an anderen geantwortet. Ich kann jetzt diesen Text nicht wirklich zusammenfassen. Was mir in der bisherigen Diskussion aufgefallen ist, ist, ich glaube, dass wir uns in einigen Punkten wirklich irren. Ich glaube nicht, dass die Glaubwürdigkeitskrise der Medien so extrem ist, wie wir sie jetzt in den bisherigen Minuten hier dargestellt haben. Was tatsächlich neu ist, ist, dass sich Nichtleser zu Wort melden und schimpfen. Ja? Leute, die explizit nicht wissen, worüber sie reden. Die Titelgeschichten, Texte von Spiegel, Zeit, Süddeutscher, Stern, wem auch immer, kommentieren, die sie in Wahrheit aber nicht kennen. Das gab es früher nicht. Leute, die nicht wahrgenommen haben, was die Medien publiziert haben, haben früher sich still verhalten, weil es sie nicht interessiert hat. Heute schimpfen sie teilweise jedenfalls trotzdem. Es gibt nach wie vor so treue Leser, es gibt nach wie vor so viele Menschen, die dem, was Zeit, Spiegel, Süddeutsche und die genannten, Bild am Sonntag, publizieren.
Die Bunte hatten sich jetzt vergessen.
Glauben, die dem glauben und auch zu Recht glauben, weil sie dem vertrauen können, was Journalisten recherchiert haben. Ich glaube auch nicht, dass das stimmt, was du, Giovanni, vorhin gesagt hast, dass die Medien nicht selbstkritisch seien. Wir haben alle miteinander, die wir hier sitzen, längst gelernt, viel differenzierter zu schreiben als früher, mit Konjunktiven zu arbeiten, wenn wir uns nicht sicher sind, Fragen zu stellen, wenn wir etwas nicht zu Ende recherchiert haben und Fehler zu korrigieren.
Darf ich sehr gerne direkt darauf eingehen? Ich hatte keine Gelegenheit, mit Klaus Brinkbäumer, seitdem seine Rezension da entschieden ist, zu reden, deshalb hole ich das jetzt hier nach.
Ja? Der DFB?
Achso.
Oh ja.
Upsa.
Okay. Nee, ich wollte auf Umberto Eco mehr eingehen. Okay, es stimmt, was er in einem Punkt hat er recht, es gibt immer Realitäten, die parallel verlaufen. Also die eine ist, die Medien gar nicht schlecht genug machen können, und die andere sind Leute, die treu sind und sich freuen über das, was wir machen, sich bedanken, einen ansprechen. Auch wenn, also da darf man sich die Sachen auch nicht, auch wenn die heute Fragen stellen, die sie vor ein paar Jahren noch nicht gestellt hätten. Auch dem müssen wir uns stellen. Und sie wundern sich immer wieder, das muss man sich mal vorstellen, wenn man denen sagt, hey, wir haben da monatelang recherchiert. Und es gibt auch keine Frau Merkel und keinen Finanzmagnaten und kein weißes Haus, das uns vorschreibt, wie wir zu schreiben haben. Ja, unsere eigenen Leser.
Unser Luxus.
Unsere eigenen Leser kommen mit solchen irrwitzigen Vorstellungen. Aber das, was Klaus geschrieben hat über Umberto Eco, war eben einer der Belege dafür, was unseren Journalismus in Deutschland unterscheidet zu dem, was in Italien vielerorts üblich ist, nämlich, dass Journalisten sich einspannen lassen in große Dreckschleudermaschinen, die dazu da sind, einzelne Menschen zu beschädigen, mit Vorsatz und im Interesse der Leute, die sie besitzen. Und das hat Umberto Eco auf brillante Weise getan, und das war keine Abrechnung mit der Presse allgemein, sozusagen als Apologet der Lügenpresse, sondern eine notwendige und richtige Abrechnung mit schlechtem Journalismus.
Okay, mit Blick auf die Uhr würde ich sozusagen die Replik darauf den vier Augen überlassen und gehe.
Das holen wir nachher.
Okay, gehe einen Punkt weiter, weil wenn wir über Pressefreiheit und deren Begrenzungen durchs Grundgesetz hier auch sprechen, dann kommen wir auch an einen Punkt, und Sie hatten gerade dieses schöne Bild von den verschiedenen Realitäten. Ich glaube, das ist etwas, was Patricia Riekel auch gut nachempfinden kann, denn ich glaube, in ihrem täglichen Geschäft hat sie auch sowas wie manchmal die Idee, dass es verschiedene Realitäten von verschiedenen Spielern geben könnte. Es geht um die Abwägung zwischen Pressefreiheit und Persönlichkeitsrecht und darüber, dass, glaube ich, Rechtsanwälte teilweise gespannt auf jede nächste Ausgabe warten, weil es schon ein spannendes Merkmal sein kann, darüber dann zu schauen, wo man eventuell mit Abmahnungen und so etwas oder vielleicht auch schon im Vorfeld mit Druck hingehen könnte. Wie kriegen Sie diese Gratwanderung hin? Wie kann man das Gespür kriegen für diese Grenze so zwischen dem, was geht
und nicht? Also die Anwälte, einige Anwälte, Medienanwälte, da gibt es inzwischen sehr viele, die warten nicht ab, bis die nächste Bunte erscheint, sondern die verschicken schon vorher presserechtliche Informationsschreiben, wo sie drohen und versuchen, Recherchen zu verhindern. Und manchmal sind das Klienten, die sie auch noch vermarkten. Also das macht das Geschäft gelegentlich sehr schwierig. Und natürlich gibt es dann auch die Anwälte, die dann die Bunte und auch andere Magazine durchblättern und von sich aus Prominente anrufen und sagen, da steht über Sie Folgendes drin, dagegen sollten Sie sich wehren. Und die Gerichte machen es auch nicht immer leicht, den Medien. In einigen Städten gibt es halt Gerichte, bei denen die Anwälte mehr Glück haben als anderswo und wo also das Persönlichkeitsrecht immer über die Pressefreiheit triumphiert. Und wir haben natürlich auch manchmal so solche Fälle wie, also ich erinnere mich jetzt mal, weil es ein bisschen zurückliegender Fall, die Claudia Schiffer hat geklagt gegen Bilder von ihr mit ihrem Sohn. Der war damals noch ein bisschen kleiner, den konnte man zwar nicht so erkennen, aber sie hat ihre Anwälte also dagegen klagen lassen. Und wenig später ist dieses Kind mit ihr zusammen auf dem Titelbild eines Katalogs aufgetaucht und auch in einer Werbung für eine Schokolade. Also sie hat das Kind vermarktet, und zwar so, dass man das richtig sehen konnte. Gleichzeitig verbietet sie aber Bilder von diesem Kind in der Presse. Und das ist natürlich ein ganz schwieriger Fall. Und ihr Anwalt hat gesagt, naja, sie muss doch das eigene Vermarktungsrecht über ihr Kind haben. Also wir haben solche Probleme haben wir, ja, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Probleme mit großen Unternehmen.
Ja,
die
Druck von Anzeigenkunden.
Ja, genau, die ihre jetzt gerade in so einer gewissen, sagen wir mal, einen gewissen Rückgang an Auflagen und Anzeigen beobachten kann. Und die dann nicht wissen, was für eine Kraft sie haben und Macht und die dann Berichterstattung, die ein bisschen ungünstig für das Unternehmen ist, versuchen zu verhindern. Also das weiß jeder Chefredakteur, man redet nur nicht so gern darüber. Und das Problem ist, dass dann unter Umständen, wenn man sagt, ich setze mich darüber hinweg, diese Geschichte muss geschrieben werden, dass dann vielleicht das ganze Unternehmen damit einem Anzeigenbann belegt wird. Also das hat es auch schon gegeben. Und man kann auch beobachten, dass die großen Unternehmen sich mit ihre Kommunikationsabteilungen aufrüsten, weil sie am liebsten fertige Texte schicken, die so ein bisschen verbrämt sind. Also sieht ein bisschen aus wie ein Artikel, ist es aber nicht. Und in Zeiten, wo Redaktionen kleiner werden, wird das auch unter Umständen begrüßt. Ja? Da muss man also sehr, sehr vorsichtig sein. Und die Macht dieser Unternehmen, also das ist wirklich spürbar.
Okay. Patricia, sind wir da nicht selber schuld ein Stück weit?
Gib das also mal in die Runde.
Die Sitten sind da offenbar so verkommen. Also es kommt nicht oft vor, dass Persönlichkeiten, die öfter bei Ihnen stattfinden als bei uns, dass wir mit denen zu tun haben. Ja, wir hatten neulich ein Interview mit einem tollen Schauspieler, der auch gelegentlich bei Ihnen vorkommt. Da kam ganz selbstverständlich von der Agentur die Anforderung, können Sie uns die Bilder schicken, wir suchen aus. Da haben wir gesagt, dann drucken wir das Interview nicht. Dann war die Forderung ganz schnell weg, aber offenbar ist das gang und gäbe. Ja. Nächster Punkt. Es kommen, also das weiß ich von jammernden Kollegen, aber Sie machen offenbar mit. Da kommen, werden Schauspielerinnen fotografiert, die schicken dann Forderungen, was man im Photoshop alles machen muss. Der Rock ist zu kurz, den Rock verlängern. Die Statur ist zu klein im Vergleich zu mir, muss man verlängern. Einer muss verlängert werden, damit der nicht so klein aussieht neben dem anderen. Ich meine, wir sind doch diejenigen, die sich auf diesen Zirkus einlassen.
Ja, das ist sehr richtig, aber es ist auch wahnsinnig schwierig, wenn Sie Superstars haben. Ja? Also ich spreche jetzt von Stars in Deutschland. Hollywood-Stars wollen nie gegenlesen und Hollywood-Stars legen keinen Wert darauf, dass man die Bilder korrigiert. Vielleicht, weil sie das sowieso erwarten, ich weiß es nicht. Aber in Deutschland, wenn Sie einige Superstars haben und die dann sagen, okay, wenn wir das Bild nicht selber aussuchen dürfen, dann kriegen Sie die Geschichte nicht. Dann sagen Sie, ja, okay, dann nehmen wir die, haben wir auch schon gemacht. Wir haben Geschichten abgelehnt, wir haben auch Stars abgelehnt, die von Anwälten gefördert werden und wo jedes Wort auf die Waagschale gelegt wird und jede persönliche Sache bitte weg. Nur die Werbung für den neuen Film, für das neue Buch, für die neue Platte, aber bitte nichts Privates. Ja? Dann lehnen wir das ab, aber wo enden wir dann? Es gibt ja genügend andere und also das ist ein Druck, den die haben, ein Druckmittel. Okay. Das finde ich bedroht die Pressefreiheit.
Gut. Noch ein Schub von Christian Krug. Noch ein Einstieg von Ihnen dazu und dann gehen wir einen Schritt weiter. Danke.
Sehr gerne. Frau Riegel hat in einem recht. Es gibt tatsächlich eine neue Qualität, das sind die Anwälte, die vorher die Berichterstattung verändern wollen. Früher war es so, man hat was geschrieben und dann gab es hinterher die Abmahnung und die Gegendarstellung. Heute kriegt man die Schreiben schon immer Wochen vorher und manchmal ist es ganz interessant, daher erfahre ich erst, was die Bunte treibt, weil vorher wüsste ich es gar nicht und durch diese presserechtlichen Informationsschreiben ist man bestens informiert, was die Kollegen so machen. Hat also auch was Gutes. Aber es gibt tatsächlich eine Spezies von Anwälten, die uns steuern wollen und die Berichterstattung über ihre Klienten steuern wollen. Und das in ganz massiver Weise, schon vorher mit Androhung, wenn man das und das berichtet oder sein lässt, dann gäbe es sofort, werden Maßnahmen ergriffen. Der Ton wird auch rauer. Manchmal denkt man auch, was bilden diese Leute sich eigentlich ein. Aber anscheinend kommen sie auch bei einigen Medien durch. Aber diese Qualität des Unterdrucksetzens von Chefredakteuren, das gab es vor ein paar Jahren noch gar nicht. Mir waren diese Schreiben früher Recherche, nicht bekannt.
Ne? Die Kriminalisierung von Recherche ist ein neues Thema, finde ich. Das hört sich jetzt so lustig an, der Promi möchte so oder so gezeigt werden, aber wenn Sie in der Recherche, das wird euch nicht anders gehen, in der Recherche zu Themen bereits dann diese Kriminalisierung einsetzt, zu sagen, man dürfe gar nicht fragen, das ist eine neue Qualität. Und
Ich finde auch.
Geben Sie da mal ein Beispiel, wie das läuft. Das kenne ich nicht, die Kriminalisierung der Recherche.
Na, das werden Sie auch kennen, weil Ihre Autoren das ja auch thematisieren. In der Sekunde, wo Sie zum Beispiel, haben Sie jetzt eigentlich Ihnen zu viel der Ehre erwiesen, aber wenn es rund um AfD und Pegida-Anhänger geht und man an der Stelle herausfinden möchte, wer ist eigentlich dieser Mensch, der dort so und so spricht, und an der Stelle derjenige, der Hauptproband der Geschichte ist, nicht reden will, tun wir das, was für Journalisten richtig ist. Man fragt in seinem Umfeld. Dass diese Dinge dann zum Beispiel bei Facebook öffentlich gemacht werden, schon diffamierend eingesetzt werden, dass überhaupt das Fragen, also wir werden dann als Schmeißfliegen bezeichnet, und wie gesagt, ich zitiere ehrlicherweise einen Ihrer Autoren, dass diese Art der Recherche, die ganz selbstverständlich ist, aber also Ross und Reiter versuchen wollen einzuordnen.
Die Hetze der Leute, die sympathisieren. Es ist nicht das so, dass das rechtlich auch kriminalisiert wird. Deswegen
naja, habe ich nachgefragt. Es gibt ja nicht nur Anwälte von Prominenten, sondern es gibt auch Anwälte von großen Unternehmen. Ich meine, wir wollten doch eigentlich über Pressefreiheit hier reden. Wenn ein großes deutsches Autounternehmen dreimal so viele Menschen hat in ihrer Presseabteilung, um, machen wir uns nichts vor, Berichterstattung, die nicht gefällt, zu verhindern, dann ist das ein Punkt, der schwierig ist. Zum Schluss, wir weinen jetzt alle wegen Pegida und AfD. Das ist unangenehm, als Lügenpresse bezeichnet zu werden. Aber zum Schluss ist das auch ein kleiner Punkt. Das, was um uns herum passiert, diese Anwälte bei jedem Thema, die, wie gesagt, Kriminalisierung, in dem auch moralische Diffamierung, das ist vielleicht bei uns im Boulevard häufiger der Fall, aber wenn man versucht, Täter und Opfer in seinem Umfeld versucht zu skizzieren, wer sind diese Menschen, dass uns dann ja auch vorgeworfen wird, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen auch so ist, aber bei mir ist es so, ihr wollt ja nur Geld damit verdienen. Und dass die logische Konsequenz eben oder Voraussetzung, du musst wirtschaftlich unabhängig sein, um einen unabhängigen Journalismus machen zu können, dass uns das im Kern abgesprochen wird. Es sei irgendetwas Negatives, dass wir mit dem, was wir produzieren, Geld verdienen. Also da ist eine ganze Menge im Argen, die sehr viel schlimmer ist, als die Tatsache, ob in Dresden 20.000 Menschen spazieren gehen.
Das verstehe ich. Da haben wir aneinander vorbeigeredet. Ich meine, dass als Kriminalisierung auch schon etwas bezeichnet worden ist, was ich als großen Fortschritt ansehe. Nämlich, dass wenn Medien gelegentlich Menschen in gesellschaftlich vernichten, aufgrund von falschen Anschuldigungen oder von nichtigen Anschuldigungen, dass dann heute die Gerichte gelegentlich dazu übergehen, höhere Schadensersatzforderungen zu gestatten, finde ich großartig. Und weil es das Einzige ist, was uns wirklich wehtut, ist das, wenn die Verlage Kohle rausrücken müssen.
Ich würde gerne
gilt aber auch für die kleine Oma auf der Pegida, der meine Kamera vor die Nase gehalten hat.
Ja, das hatten Sie eingangs beschrieben, dass es dann.
Wenn wir die Oma kriminalisieren würden, indem wir sagen, die ist eine Ladendiebin und sie ist es nicht, hoffe ich, dass sie auch klagen kann, ja.
Auf jeden Fall.
Aber das ist ein Riesenunterschied, ja.
Viele von Ihnen sind gestern dabei gewesen, als wir uns an Pressefreiheit auf eine ganz besondere Art und Weise erinnert haben, nämlich mit der Goldenen Victoria für Pressefreiheit, die erstmals verliehen wurde. Ein Bild haben Sie gestern Abend, glaube ich, alle gesehen. Ein Bild kennen Sie eventuell, ich halte ihn ganz hoch, aus dem Januar diesen Jahres, 7. Januar, Charlie Hebdo, Paris, die Anschläge. Der Angriff auf die Pressefreiheit, danach haben wir, Herr Brinkbäumer, ganz viel diskutiert darüber, auch was Satire darf. Manche waren der Meinung, Tucholsky hat wahrscheinlich doch nicht recht, dass Satire alles darf. Jetzt sind wir 10 Monate weiter, sind wir auch 10 Monate weiter in dem, wie wir da drauf gucken. Nicht alle haben damals die Karikaturen zum Beispiel nachgedruckt.
Ja, und auch wir haben uns überlegt, was wir nachdrucken würden, was wir zitieren würden, ob wir Ausrisse zeigen würden, und waren vorsichtig, zum Teil auch schlicht aus, wie soll man es nennen, qualitativen Gründen, weil wir einige der Karikaturen dann bei neutralem Blick schlicht nicht wirklich so gut fanden, dass wir sie drucken wollten. Das hatte nichts mit Angst zu tun, das hatte nichts mit ich glaube, das kann man sagen, dem zu tun, was da passiert war, sondern wir wollten diese Karikaturen nicht drucken. Sind wir klüger geworden? Die Diskussion ist schnell weitergegangen. Satire darf das meiste. Ich glaube, darauf kann man sich selbstverständlich verständigen.
Und damit sind wir im Grunde genommen ja auch schon in der Weitung im Ausland, in der Tat, Herr De Lorenzo. Korrespondenten, Sie haben es angedeutet, müssen viel Druck aushalten. Sie haben auch sehr viele Leute draußen. Wie schützen Sie Ihre Korrespondenten draußen? Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass zum Beispiel in einem Land wie China, wo die Bundeskanzlerin gerade gewesen ist, wo mit einer großen Wirtschaftsdelegation milliardenschwere Verträge unterzeichnet hat, Platz 176 auf der Skala der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen, wo Sie Kuratoriumsmitglied sind, wenn ich das richtig weiß. Was genau müssen Korrespondenten draußen aushalten?
Dieser Fall ist ein besonders schlimmer, weil die, glaube ich, mit einer Systematik terrorisiert worden ist, bis sie irgendwann auch aufgegeben hat. Das empfinden wir alle als große Niederlage. Auf der anderen Seite muss man für jeden Kollegen oder jede Kollegin, die diesem Terror ausgesetzt ist, auch Verständnis aufbringen. Man kann niemanden zwingen. Die harmlosen Sachen waren noch, dass sie nach Hause kam und merkte, dass die Wohnung, private Wohnung durchsucht worden war und dass extra noch kleine Hinweise da gestreut wurden, damit ihr auch erkennt, was alles durchwühlt worden ist. Das ging hin bis zu körperlichen Übergriffen. Und der Punkt, wo wir dann an dieser Stelle aufgegeben haben, war, als die Mitarbeiterin dieser Korrespondentin festgenommen worden ist und erstmal monatelang keinen Kontakt hatte, weder zu Angehörigen noch zu Anwälten. Und das muss man sich mal vorstellen, der Sadismus, das ist eine Kleinigkeit, aber der Sadismus dieser Frau, die das Aushändigen einer Zahnbürste zu verweigern, ja, also was da für eine Absicht da besteht, jemanden zu demütigen, zu treffen. Also insofern sind Leser immer wieder erstaunt, wie bei allen Blättern, Kollegen und Kolleginnen, bei uns sind es besonders häufig Kolleginnen, die auch in Kriegsgebiete fahren, was die auf sich nehmen und bei aller Vorbereitung, bei allem Training, wie Klaus sagt, ein Risiko bleibt. Mhm. Und es ist gut, dass dieses Risiko eingegangen wird. Ja. Sonst haben wir wirklich riesige Gebiete, aus denen nicht mehr berichtet wird. Das ist ja das Ziel. Ja. Bleibt fern.
Ja. Ein Gebiet, wo es uns Christian Krug auch besonders schwerfällt, wo Sie kürzlich erst gewesen sind, Russland. Sie waren letzte Woche in Moskau. Das ist schon in den letzten 10 Jahren ein ganz schwieriges Gebiet für Korrespondenten gewesen. Aber mit welchen aktuellen Eindrücken sind Sie da jetzt zurückgekommen?
Ja, ich war letzte Woche in Moskau und habe mit Journalisten gesprochen, NGOs, die wirklich in großer Gefahr sind. Es war nach diesem einstündigen Gespräch, was wir hatten in so einer Gruppe, es war völlig deprimierend, dass keiner von denen auch nur irgendeine Hoffnung formuliert hat, dass es besser werden könnte, sondern deren Leben wird immer schlechter, sie werden immer mehr kontrolliert, sie werden behandelt wie ausländische Agenten, sie werden abgehört, NGOs können überhaupt kein Geld mehr einsammeln, weil sie diskreditiert werden in der Öffentlichkeit, also jede Art des zivilen Aufbäumens wird da richtig niedergemacht und auch darüber müssen wir auch berichten, weil da entfernt sich eine Weltmacht auch von allen Geflogenheiten und allen Rechten, die wir eigentlich in unserer Wertegemeinschaft formulieren. Und das war, es war auch ein Hilferuf von diesen Journalisten an uns. Helft uns, weil wir werden hier mundtot gemacht und wir werden auch nicht mehr berichten können. Wir sind so vielen Angriffen des Staates ausgesetzt, dass wir uns auch nicht mehr sicher fühlen können. Die haben Angst um ihr Leben.
Eine Ergänzung, okay. Wollen Sie kurz ergänzen?
Ich glaube, da in der Russland-Berichterstattung zeigt sich etwas, woran wir wirklich nur sehr geringe Schuld haben, wenn überhaupt. Nämlich, dass uns einfach nicht geglaubt wird. Wir schreiben das, was ist, und wir dringen, so ähnlich wie manche Politiker, mit dem, was wahr ist, nicht mehr richtig durch bei vielen Menschen.
Ja, aber du weißt auch, dass der russische Staat Finanzierungsprogramme hat, um Lügen zu verbreiten. Im Internet, überall. Das ist ja eine Maschine, die da angeworfen wird, die wirklich mit Millionen Summen gegen uns gerichtet ist, gegen die Wahrheit.
So, und da, weil Ihr Thema war, wie steht's um die Pressefreiheit, da sehe ich im Moment für uns die größte Gefahr. Stell dir vor, du hast die Wahrheit und es wird nicht mehr geglaubt.
Aber was können wir tun?
Eine ganze Menge. Wir haben ja auch viele Punkte, sind ja hier auch angesprochen worden. Ja. Das Gesamtumfeld muss stimmen. Ich glaube, in dem Punkt darf man auch nicht nachlassen. Mhm. Und man muss die Recherchen transparent machen. Auch das ist wahnsinnig wichtig. Die meisten Leute können sich überhaupt nicht vorstellen, was wir da leisten. Ja, und wenn uns dann Fehler passieren, dann muss man sie souverän auch bekennen, wenn irgendwelche Uniformen nicht erkannt werden. Aber da gibt es auch eine Fehlersuche, die was völlig out of proportion ist. Wenn da bei Charlie Hebdo dann oft bei der großen Demonstration in Paris aufgedeckt wird, also riesige investigative Leistung, ja, würde der Spiegel nie hinkriegen, dass die Staatsmänner und Staatsfrauen
durch eine Nebenstraße
gesichert wird. Ja, ich hätte auch gesagt, das wäre gut, wenn wir das alle erwähnt hätten, auch gerade in den Nachrichtensendungen, aber es ändert nichts daran, dass es diesen Anschlag gegeben hat, dass es diese massenhafte Reaktion gegeben hat. Also auch wieder den Leuten Maßstäbe zeigen. Was ist wichtig, was ist unwichtig, was ist ein kleiner Fehler und was ist ein gravierender, schlimmer Fehler, für den wir uns nur schämen können.
Vielleicht müssen wir auch das Benutzen von Medien eigentlich in den Schulen unterrichten. Denn wir reden jetzt hier von der vierten Gewalt, aber es gibt ja inzwischen auch in Deutschland eine fünfte Gewalt, und das sind die Internetmedien, ja. Und die jungen Leute, das junge Publikum glaubt alles, was da steht, ja. Und ich glaube, auch das trägt dazu bei, dass verbreitete Informationen oft unglaubwürdig sind. Ich meine, wenn man verfolgt, was Menschen an Falschinformationen verbreiten, an Beleidigungen, an Häme, da wird einem ganz schlecht. Aber ja, das ist das, wovon sich das junge Publikum ernährt.
Ja, das Stichwort Internet würde ich ganz gerne in unsere Schlussrunde mit reinnehmen. Ich würde gerne den Herrn Brinkbäumer noch mal bringen, der im Grunde genommen da schon ein bisschen in der Startposition saß. Russland wäre auch für Sie ein Stichwort mit Ihrem Korrespondenten Christian Neff. Repression etc. ist für den auch eine tägliche Geschichte. Und wir haben einen Staat noch nicht erwähnt, wo es für uns jetzt auch als Deutschland, als europäisches Deutschland relativ kompliziert wird. Wir hatten gerade Wahlen in der Türkei, Platz 149 auf der Reporter ohne Grenzen Liste. Wir haben da eine, was niemand vorausgesehen hat, eine absolute Mehrheit für die AKP. Keiner weiß so richtig, woher die kommt. Und trotzdem ist das Land, wo wir jetzt kooperieren müssen in der Flüchtlingskrise. Was macht das für die Arbeit von Korrespondenten?
Es macht die Arbeit der Korrespondenten, unserer Korrespondenten dort schwierig und immer komplizierter. Ich weiß nicht, ob Sie es gestern gesehen haben. Hasnain Kasim hat gestern online gestellt, wie er mit welchen Begriffen er nach seinem letzten Kommentar dort beschimpft wurde. Es war eine Best-of-Sammlung. Ich kann sie gar nicht zitieren, weil sie nicht in diesen Rahmen gehört. Aber es war erschütternd. Ja, er schreibt einen sachlichen, politischen Kommentar und wird auf eine Weise angegriffen, die schwer zu ertragen ist. Und trotzdem gehört es für die Medien dazu, den Punkt hatten wir bisher noch nicht, dass wir uns mit der Kritik auseinandersetzen auf eine Weise, die wir, glaube ich, alle noch lernen müssen. Für den Spiegel jedenfalls stimmt das ganz sicher. Die Haltung, das, was wir recherchiert haben, stimme schon, müsse nur geglaubt werden, weil wir es ja recherchiert haben und weil es durch unsere exzellente Dokumentation gegangen ist. Die bringt uns nicht mehr weit. Ne? Die führt jedenfalls nicht dazu, dass wir die Glaubwürdigkeit behalten und erhalten. Was wir tun müssen, ist, dass wir uns auf Kritik einlassen, dass wir in die Diskussion einsteigen, dass wir in den sozialen Medien antworten, dass wir, wie Giovanni gerade sagte, unterscheiden zwischen banalen Fehlern und wichtigen Fehlern und bei den wichtigen Fehlern auch tatsächlich begründen, wie es dazu kommen konnte, bei banalen Dingen auch drüber hinweggehen. Gar nicht so einfach zu unterscheiden zwischen dem, was unwichtiges Geschrei ist und dem, was wirklich Bedeutung hat. Wenn man auf alles eingeht, kommt man nicht mehr zum Arbeiten.
Aber Klaus, die Türkei, ja. Da haben wir auch Erfahrungen gemacht, die hätte ich nicht für möglich gehalten. Wir hatten ein Stück eines türkischen Journalisten, das war auch kritisch Erdogan gegenüber. Das sollte übersetzt werden in der Türkei. Und wir haben keinen Übersetzer gefunden, der das machen wollte, aus Angst, auf dem Rechner könnte dieser Text für den Geheimdienst identifizierbar sein. Und wir mussten ihn dann in Deutschland übersetzen lassen, weil sich in der Türkei kein Übersetzer gefunden hat. Also so stark sind die Repressionen dort schon.
Ähnliche Geschichte haben unsere Korrespondenten erzählt. Ja. So sind die Bedingungen dort, ja.
Wir haben die Kraft, Sie haben das gerade jetzt nochmal gesagt, dass man auch über das Netz reagieren muss. Die Kraft des Netzes schon angesprochen. Wie definieren wir denn eigentlich dann, Frau Horn, in heutigen Zeiten, diesen Zeiten des Netzes Freiheit? Das ist ja dann irgendwie ganz, ganz neu für uns allen. Sie sind hier, darf ich sagen, die Twitter-Königin hier in dieser Runde. Ich habe es nachgeschlagen. Sie haben 16.000 Follower. Also damit sind Sie ganz vorn.
Eigne ich mich offensichtlich gut als Hassobjekt. Also ich glaube schon, ich bin vollkommen bei dem Kollegen Brinkbäumer. Es ist halt wichtig, dass wir es schaffen, in diesem, das Wort ist ja schon falsch, also es ist weder ein Social Web noch ein soziales, aber dort tatsächlich eine Auseinandersetzung mit den Lesern zu gehen, obwohl sie leider auch recht haben, sehr viele von denen sind keine Leser, sondern wollen schlicht den Hass irgendwie ausschütten. Und ich habe gerade so gezuckt, weil ich gebe zu, dass ich die Lust an diesem Streiten bei Twitter verliere, weil die Menge der persönlichen, ich will mich jetzt nicht nach Mimimi anhören, aber die Menge der persönlichen Angriffe sind echt so unangenehm, dass ich teilweise dann keine Lust mehr habe, mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Es ist wichtig, dass wir das tun, aber genau dieses eben zu sortieren, bei welchen macht es Sinn, bei welchen macht es keinen Sinn, das ist teilweise... Also ich finde zum Beispiel komisch, dass wir alle sagen Freiheit und das soll, das, dafür bin ich auch bereit zu kämpfen. Und gleichzeitig merke ich, dass ich so komische Sachen bekomme, wie, dass es mich nervös macht, wenn mein Mann seine Joggingroute postet, weil dadurch genau klar ist, wo ich wohne. Und ab und zu stehen halt Leute vor meiner Tür und beschimpfen mich. Also das ist meine persönliche Freiheit. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber die leidet ein bisschen.
Sind das Erlebnisse, die Sie auch hatten? Herr Krug, Facebook, Hass im Netz... ist das die Freiheit, die wir jetzt akzeptieren müssen?
Ja, ach, das ist vielleicht die Realität, die wir akzeptieren müssen. Aber wir dürfen sie vielleicht auch nicht zu sehr befeuern. Also ich habe auch festgestellt, das Twittern schadet der Gesundheit, wenn man sich damit zu sehr auseinandersetzt, dann verliert man auch unbedingt das Glaube an das Gute in den Menschen. Ich habe da keine Lust mehr zu und möchte das sehr, sehr stark reduzieren, weil ich einfach auch das nicht in meinem täglichen Leben, diesen Hass so haben möchte. Und ich möchte noch Gedanken haben, die nicht so dominiert werden von irgendwelchen Leuten, die auch angstmachende Kommentare in mein Leben reinschütten.
Mhm. Reaktion für Sie twittern nicht, Herr Di Lorenzo.
Ich twitter nicht. Sie lassen das finde ich, das ist eine Mogelpackung.
Ich gebe Ihnen nochmal.
Twittern lassen ist eine Mogelpackung, die nicht geht. Ein paar Mal im Jahr twitter ich erfahren, über die Zeit, ja. Aber ich twitter nicht, aber jetzt weniger aus Abneigung gegen Twitter, sondern weil ich finde, dass jeder Mensch entscheiden muss, was vielleicht die Aktivität ist, die dann das berühmte Fass zum Überlaufen bringt. Ja. Und ich hatte bislang nicht den Eindruck, dass ich irgendwie zu wenig in meinem Leben kommuniziere.
Nein, wir haben ja... Wir haben ja die Aufzählung eingangs gebracht, Frau Riegel. Sie hatten uns ja im Grunde genommen auch das Internetthema aufgemacht. Im Vorfeld haben Sie mir gesagt, im Grunde genommen haben wir ja auch sowas wie zwei Wahrheiten, die so irgendwie so da die analoge und die digitale da nebeneinander sind, weil das Netz, wenn man so guckt oder sozusagen unsere Realität befindet sich irgendwie noch in einem juristischen Standard des letzten oder vorletzten Jahrhunderts und das Netz ist sehr viel weiter und Sie kommen im Grunde genommen gar nicht mit dieser Geschwindigkeit, weil dort Dinge gehen, wo wenn Sie schon drüber nachdenken würden, stünde der Anwalt schon mit seinem Wagen vor der Tür.
Ja, also wenn wir, wir arbeiten bei Bunte sehr sorgfältig, also wir beraten uns auch mit Anwälten, wenn wir über Persönlichkeiten berichten und Persönlichkeitsrecht gegen Pressefreiheit, also das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns. Und wir werden natürlich auch beobachtet vom Presserat und von vielen Menschen und Anwälten. Und dann schaue ich mir an, was im Netz steht. Und da denke ich mir, das gibt es doch gar nicht. Also ich meine, die Freiheit, seine Meinung zu äußern, wie weit darf die gehen? Ich darf jemanden kritisieren, ich darf überspitzt ironisch sein, alles in Ordnung, Satire. Aber diese Beleidigungen und Beschuldigungen, was man da manchmal liest, das ist so furchtbar. Und da frage ich mich, warum da gibt es kaum Anwälte, da gibt es, ich glaube, der Presserat wird jetzt da langsam tätig. Aber wie kann das sein, dass es eine Öffentlichkeit gibt, die sich über alle Moralvorstellungen hinwegsetzt und Menschen diffamiert und also schlecht redet und Behauptungen ausschüttet? Da denke ich mir, da ist die Regenbogenpresse dagegen geradezu zahm, was man da liest. Das heißt nicht, dass man das entschuldigen kann, wenn in der Regenbogenpresse Leute diffamiert werden. Aber wo sind die Regeln fürs Netz?
Ja. Da ist noch was zu tun, offenbar. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir wagen uns in eine ganz kurze Schlussrunde. Wir haben alle schon festgestellt, auf diesem Summit ist es auch mehrfach festgestellt worden, in den Reden, dass Glaubwürdigkeit unsere wichtigste Währung ist. Das würden wir alle so unterschreiben. Deswegen meine Bitte in einem Satz von jedem, und Herr Krug würde den Anfang machen, was tun wir, damit diese Glaubwürdigkeit weiterhin sozusagen unser bester Beleg für unsere Arbeit?
Ja, wir können die Glaubwürdigkeit nur weiter untermauern, wenn wir nicht aufhören hinzusehen und wenn wir eben uns auch nicht abhalten lassen von Staaten, die uns da nicht haben wollen, von Presseorganen, die uns unsere Arbeit behindern wollen, da müssen wir uns nicht einschüchtern lassen.
Frau Rieke,
Informationen immer skeptisch beurteilen und genau untersuchen und sich an die Fakten halten. Und das gilt gerade für die unterhaltende Presse.
Okay. Je weiter jetzt diese Reihe voranschreitet, desto mehr wiederholt man sich. Deshalb vielleicht nur ein Gedanken. Ich glaube, Klaus, das war präventiv gedacht. Ich glaube, wir würden auch sehr, sehr gewinnen dadurch, dass wir der Versuchung hin und wieder widerstehen, im Land selbst, nicht irgendwo im Ausland, mit den Wölfen zu heulen.
Frau Horn, ich will Ihnen den Applaus lassen. Erstens glaube ich, Pressefreiheit, der geht's gut, weil wir diskutieren endlich wieder drüber und haben begriffen, dass es nicht ein kleines Problem ist. Und es ist auf der anderen Seite großes Problem mit der Glaubwürdigkeit und ich bin dafür, große Probleme immer in kleine Scheiben zu schneiden. Kleine Scheibe heißt in diesem Fall im eigenen Beritt dafür, wofür man zuständig ist, alles zu tun, um diese Glaubwürdigkeit hochzuhalten und nicht auf andere gucken.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anzündung zu erden.